In der FEG Tübingen haben wir spannende Wochen vor uns. Wir haben das Vorrecht und die Aufgabe, einen neuen Leitungskreis zu berufen. Benjamin hat es schon erläutert. Wir werden uns heute in der Predigt mit der Frage beschäftigen, worauf kommt es an bei der Wahl, bei der Berufung einer neuen Gemeindeleitung? Oder persönlich etwas salopp gesagt, wen wähle ich denn da bloß? Diese Aufgabe steht bei uns in der Gemeinde alle 4 Jahre an und in den kommenden Wochen ist es wieder so weit, dass die Mitglieder 4 Personen benennen dürfen, den sie in der Gemeindeleitung sehen können. Wir sind derzeit 80 Mitglieder, 4 mal 80, 3 mal 8 ist 24, also 240 Stimmen gibt es und die 4 meist benannten, mit denen werden dann Gespräche geführt. Und jetzt ist ja die Frage, wenn du nicht Mitglied bist, naja, sollst du jetzt Laptop ausmachen, sollst du in Tiefschlaf verfallen, nach dem Motto, geb mich ja nichts an. Das wäre schade. Ihr besucht ja diese Gemeinde, vielleicht bist du heute das erste Mal dabei, dann von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen auch. Du bist vielleicht länger schon dabei und hast aus verschiedensten Gründen noch nicht den Mut gefunden, Mitglied zu werden. Aber trotzdem ist diese Fragestellung heute und die nächsten Wochen in unserer Gemeinde spannend, weil Gemeinde nun mal von Leitung geprägt wird. Und von daher ist es auch dein, euer Thema. Der jetzige Leitungskreis hat geprägt 4 Jahre lang und auch der zukünftige Leitungskreis wird prägen. 4 Jahre lang. Gute Führung prägt eine Organisation zum Guten, das ist auch bei Gemeinde so, und schlechte Führung prägt auch. Es heißt so schön im Volksmund, der Fisch fängt vom Kopf her zu stinken an. Gemeindeleitung berufen, die Frage ist eben, wen wähle ich da bloß? Was sind Auswahlkriterien? Sympathie oder Antipathie? Sicher keine guten Kriterien. Sie scheiden aus folgendem Grund. Ich kann zwar mit dem einen oder der anderen ganz gut, aber die Gefahr der Klüngelei ist doch schnell gegeben. Und er oder sie fährt dann vielleicht die Gemeinde an die Wand, weil die Person nicht das mitbringt, was die Gemeinde bräuchte oder jetzt in den kommenden 4 Jahren gerade bräuchte. Da hilft es auch nicht, wenn ich die Person sympathisch finde. Es ist sogar umso tragischer dann. Also Sympathie und Antipathie scheiden aus. Das ist schon mal wichtig festzuhalten, weil wir manchmal doch schnell dazu neigen, nach Gusto jemanden auf den Wahlzettel zu schreiben. Aber worauf kommt es dann an? An welchen Kriterien kann und soll ich mich orientieren? Als freie evangelische Gemeinden, auch wir hier in Tübingen, orientieren wir uns am Wort Gottes und wollen hier heute auch nachfragen, uns von Gott leiten lassen, hinschauen, was er uns zu sagen hat. Und was ich mir wünsche dabei, dass es uns Schwung gibt, dass wir eine Sichtweise bekommen, wir können an diese Wahl getrost rangehen, mit Vertrauen rangehen, dass Gott uns eine gute Gemeindeleitung schenken wird. Aber eben auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit drangehen. Also das wünsche ich mir sehr, dass nach diesem Gottesdienst ein Stück Nebelwand, wenn sie bei dir vielleicht da ist, sich auflöst. Dass wir getrost drangehen können. Und wir schauen heute auf biblische Qualifikationen für Leiter, schauen uns Kriterien an, die wir im Wort Gottes finden. Und ihr als Mitglieder könnt dann, ihr bekommt ja diese Woche dann die Unterlagen für die Wahl, ihr könnt dann die Liste der Mitglieder daneben legen. Und am kommenden Dienstag, jetzt am Dienstag, werden wir uns im Abendmahls- und Gebetsabend auch noch anschauen, welche Herausforderungen in der nächsten Zeit anstehen. Zumindest so, wie ich es sehe, ich kann das nur grob skizzieren. Wenn du am Dienstag dabei sein willst und den Zoom-Raum-Link nicht hast, kannst du mir gerne schreiben und ich schicke ihn dir gerne zu. Also heute 2 Texte des Apostels Paulus, der sich mit dem Thema Leitung von Gemeinde beschäftigt. Und ich bitte euch, dass ihr diese Texte jetzt nicht nur mit mir mal auf die Schnelle anschaut, das hat ja eine zeitliche Grenze natürlich, lasst es in den nächsten Wochen auf euch wirken. Vertieft euch in diese beiden Texte. Seid mit Gott darüber im Gespräch. Eben mit dieser Fragestellung, wen soll ich berufen? Wen soll ich mir aufs Herz legen lassen? Und wir schauen als erstes in einen Text, der grundlegende Qualifikationen beschreibt, die ein Leiter mitbringen soll. Benjamin hat den Text vorher gelesen und da heißt es am Anfang, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Also wir mühen uns als Gemeinde jetzt um eine neue Gemeindeleitung und Paulus bringt zum Ausdruck, das ist was Wichtiges, was Wertvolles. Wer in die Gemeindeleitung berufen wird, ist ein Verantwortungsträger. Wortwörtlich und im übertragenen Sinne. Und deswegen soll er oder sie untadelig sein. Bei diesem Untadeliges zu sagen, das ist wie eine Art Überschrift über das, was in diesem Text kommt, was Paulus dann aufzählt als Kriterien, die ihm wichtig sind. Wenn hier steht, untadelig, ist eines wichtig, das meint nicht Sündlosigkeit, das meint nicht Perfektion. Es geht nicht darum, dass diese Person immer alles 100% richtig macht. Aber Paulus bringt schon zum Ausdruck, dass so wie ein Mensch unterwegs ist, das sichtbare Verhalten, das bei einer Person deutlich wird, nicht Anlass geben soll zu belastbarer Kritik oder zu Vorwürfen. Und dahinter steckt, dass das, was man an einer Person sieht, doch in der Regel widerspiegelt, wie sie im Herzen drauf ist, welche Haltung und Werte dieser Mann oder diese Frau vertritt. Und im Einzelnen betont Paulus dann, dass ein angehender Leiter in seinem persönlichen Leben sich ein Stück bewährt haben muss. Und nochmals, es geht nicht um Perfektion. Da ist dann davon die Rede, dass ein Mann Mann einer Frau sein soll. Da ist wichtig zu wissen, dass damals für die Leitung nur Männer in Frage kamen, die verheiratet waren. Und es waren fast alle verheiratet. Und er sollte seiner Frau treu sein. Es ist auch formuliert als Kriterium, dass er seinen Kindern gegenüber Verantwortung übernehmen muss und das sichtbar werden muss. Und die Kinder sich das auch gerne gefallen lassen. Heute ist das ein Stück offener. Für Leitung kommen Männer und Frauen in Frage, die verheiratet sind oder auch Singles. Und Paulus macht hier deutlich, sie sollen in ihrem Stand verantwortlich und vorbildlich leben. Das Prinzip, das ich dahinter sehe, ist doch folgendes: Wenn jemand sich in seinem normalen Lebensumfeld bewährt, beziehungsweise nicht bewährt, so muss ich sagen, wenn er sich nicht bewährt in seinem normalen Umfeld, wie sollte er es dann in einem größeren Verantwortungsbereich tun können? Aber umgedreht heißt es auch, wenn jemand sich im Kleineren, in Anführungszeichen, bewährt, kann er oder sie auch in Größeres hineinwachsen. Und das dürfen wir dann auch so nehmen, das dürfen wir jemand zutrauen. Denn es gibt doch nicht den fertigen Leiter. Es ist nicht so, dass wir jetzt 4 Personen bekommen, die komplett fertig sind. Im Gegenteil, jeder wächst an seiner Aufgabe. Und Paulus führt dann einige Einzelkriterien auf, die den Charakter und den Lebensvollzug im Blick haben. Ich will das nur schnell skizzieren. Er hat sozusagen eine Positivliste und eine Negativliste. Bei den positiven Dingen, da betont er, so eine Person, die für Leitung in Frage kommt, muss nüchtern drauf sein. Man könnte salopp sagen, so eine Person ist frei von Exzessen und begehrlichen Leidenschaften in allen möglichen Richtungen. Weil wenn das für eine Person leitend ist, kann er nicht leiten. Das trübt die Herausforderungen. Dann ist davon die Rede, dass eine Person würdig sein soll. Das ist ja irgendwie ein alter Begriff. Und mir ist da wertvoll geworden, das so anzuschauen, dass die Person von anderen gerne respektiert wird. Dass man von dieser Person sagt, ja, es ist gut, dass er oder sie in der Gemeindeleitung ist. Dann spricht Paulus von Gastfreundschaft. Da geht es um Offenheit Menschen gegenüber. Auch für neue Menschen. In der Gemeinde geht es immer zuallererst um Menschen und nicht zuerst um Strategien, auch wenn diese sehr wichtig sind. Dann spricht Paulus davon, gütig sollte ein Leiter sein. Die Person gibt gerne ab von dem, was Gott in sein oder ihr Leben gelegt hat. Dass es eben nicht nur für mich da ist, dass ich nicht nur das bei mir behalten will, Hauptsache mir geht's gut, sondern den anderen geht's gut und da gebe ich gerne meins dazu. Und dann hat er auch eine Negativliste. Man könnte sagen, das sind Ausschlusskriterien. Er schreibt, so eine Person sollte kein Säufer sein. Da geht es natürlich um übermäßigen Alkoholgenuss, aber man kann das übertragen auf alle möglichen Abhängigkeiten und Süchte. Auch nicht stofflicher Art. Das hat in den letzten Jahren ja immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ich denke hier an Workaholiker. Oder wenn jemand nicht mehr vom PC oder Smartphone wegkommt, er wäre oder sie wäre ein Bremsklotz in der Gemeindeleitung. Ich sag's mal so platt. Dann sagt Paulus, so eine Person sollte nicht streitsüchtig sein. Also wer gerne Streit vom Zaun bricht, wer ständig mit anderen über Kreuz liegt, wer häufig lieblos handelt, den sollte man nicht auf seine Benennungsliste setzen. Und dann führt Paulus noch ein Kriterium auf, das für ihn bei Leitung von Gemeinde sehr wichtig ist. Das gehört für ihn zu den Basics. Die Person sollte fähig sein zu lehren. Da geht es darum, Wort Gottes lieb zu haben. Gemeinde und Wort Gottes zusammenzusehen. Mir gefällt nach wie vor sehr gut, was unser früherer Präses Peter Strauch zu diesem Thema sagt. Ich glaube, dass Paulus hier nicht die öffentliche Lehrgabe meint, also das öffentliche Predigen. Ein Ältester, eine Person im Leitungskreis muss nicht unbedingt öffentlich predigen können, sondern, jetzt zitiere ich wieder Peter Strauch, vielmehr, die geistliche Urteilsfähigkeit in Lehrfragen ist gemeint. Die allerdings ist wirklich für jeden im Leitungskreis erforderlich. Älteste sollen im Wort Gottes zu Hause sein und in seelsorgerlichen und gemeindlichen Situationen eine klare Weisung aus dem Wort Gottes geben können. Soweit Peter Strauch. Paulus nennt am Schluss noch zwei Qualifikationen, die für ihn wichtig sind. Und eins haben wir schon ein Stück gestreift. Jemand sollte in der Gemeinde ein Stück Erfahrung gesammelt haben, was Leitung angeht. Er sollte schon Verantwortung in Einzelbereichen übernommen und sich darin bewährt haben. Paulus sagt, sonst besteht die Gefahr des Hochmuts. Wenn man jemand zu schnell hochhypt, kann er auch schnell fallen. Und Paulus ist wichtig, dass jemand aus dem Leitungskreis auch außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Da geht es doch darum, dass nicht von außen her irgendwie schlecht über die Gemeinde geredet wird oder über den Leiter und irgendwie er schnell verleumdet werden kann. Und damit schließt sich der Kreis untadelig. Das Leben eines angehenden Mitglieds der Gemeindeleitung sollte ein Stück Vorbild sein können. Nicht perfekt, da wird auch mal was schieflaufen, das ist ganz normal, aber was da hineinzusehen ist, eine Person, der Leitung anvertraut ist, sollte auch umkehr- und korrigierbereit sein. Was heißt das jetzt für uns? Was heißt das jetzt für unsere Gemeindeleitungsberufung? Ich als Mitglied nehme die Liste der Mitglieder und gleiche sie ein Stück weit mit dem ab, was Paulus uns hier vor Augen malt. Damit kann man eine erste Vorauswahl treffen. Man könnte sagen, das ist so das erste Assessment Center für mein Herz, dass ich das ein Stück klar kriege. Wer kommt da grundsätzlich in Frage? Aber da müssen jetzt Kriterien dazukommen. Wer in den kommenden 4 Jahren die richtige Person in der Gemeindeleitung sein könnte. Ich sehe auch noch ein paar spezifische Qualifikationen im Wort Gottes, die eine gesunde Gemeindeleitung ausmachen. Was wir bisher angeguckt haben bei diesem ersten Assessment Center, wenn ich es mal so sagen darf, da ist ja die einzelne Person im Blick. Jetzt schauen wir als Schwerpunkt drauf, dass die 4 Personen, die berufen werden sollen, nachher mit mir als Pastor zusammen das Leitungsteam bilden. Also das Leitungsteam wird dann aus 5 Personen bestehen. Einheit in Vielfalt wird abgebildet. Diese 5 zusammen tragen die Gesamtverantwortung. In Einheit ist das zu schultern. Miteinander ist das zu tragen. Diese 5 Personen aber auch in ihrer Vielfalt. Und hier sehe ich eine große Aufgabe. Das ist eine Herausforderung und Chance zugleich. Dass Gott unseren Blick jetzt darauf lenkt, wen braucht es in den nächsten 4 Jahren in diesem Team? Leitungsgabe hoffentlich, natürlich, Grundqualifikation. Aber Leiter ist nicht gleich Leiter. Paulus auf einer seiner Missionsreisen trifft sich mit der Gemeindeleitung aus Ephesus. Er bestellt sie zu sich, weil er in der Nähe ist. Und da heißt es folgendermaßen in Apostelgeschichte 20. Paulus gibt ihnen einiges mit auf den Weg und die Schlüsselstelle ist dann, gebt Acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Vorstehern bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Kirche des Herrn sorgt, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Die Ältesten, die er zu sich ruft, werden hier als Vorsteher angesprochen. Und das Ganze ist dann in das Bild der Hirtenaufgabe eingekleidet. Da ist kurz eine Begriffsbestimmung nötig. Da ist einerseits oft im Neuen Testament von Ältesten die Rede. Da ist jetzt die Frage, ja, geht es da um einen Club von alten Menschen? Nein, dieser Begriff wählt aus dem jüdischen Background einen Begriff, der damals für Leitung normalerweise auch verwendet wurde. Das war der Leiterbegriff, wenn es um eine Stadt ging, die jüdisch geprägt war. Wir finden den Begriff auch schon im Alten Testament. Da sind sozusagen die Stadträte als Älteste bezeichnet worden. Was im Blick ist, dass Lebenserfahrung hier natürlich ein Stück hilfreich ist. Aber man muss nicht per se über 50 oder über 60 sein, um Teil der Gemeindeleitung sein zu können. Neben dem Begriff Ältesten taucht immer wieder mal der Begriff Vorsteher oder in älteren Übersetzungen, zum Beispiel in der Luther-Übersetzung, taucht der Begriff Bischof auf. Das ist auch ein ganz bekannter Leiterbegriff der damaligen Zeit, aber nicht bei den Juden, sondern bei den Städten aus dem griechisch-römischen Bereich. Da war es normal, dass ein Bürgermeister oder ein Ortsvorsteher eben Bischof genannt wurde. Den Begriff Vorsteher gibt es ja heute noch, zum Beispiel in den Teilorten in Rottenburg gibt es einen Ortsvorsteher. Wörtlich heißt das Wort übersetzt Steuermann, Steuermann eines Schiffes. Also die Leitung, die Gemeindeleitung hat hier das Ruder in der Hand. Wo geht es lang? Es soll Orientierung geben, das, was die Gemeindeleitung im Blick hat. Und wenn man das so anschaut, bin ich der Meinung, dass man heute besser von Gemeindeleitung spricht und nicht von Ältesten oder Bischöfen, weil das manchmal missverständlich ist. Man spricht ja auch in anderen Bereichen heute von Leitung oder Führung. Ich nehme bewusst immer den Begriff Gemeindeleitung. Jan, was ist nun die Jobbeschreibung? Sie werden hier als Hirten bezeichnet. Sorgt als Hirten für eure Herde. Sorgt als Hirten für eure anvertraute Gemeinde, für die Menschen, die zur Gemeinde gehören. Gott hat euch dazu berufen, das ist euer Auftrag. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil bei dem Begriff Hirten, gerade wenn wir länger schon im Gemeindebereich unterwegs sind, manchmal so ein einseitiges Bild abläuft. An was denkt ihr bei Hirten? Vielfach denken wir zuerst an den Hirten, der sich um seine Schafe kümmert, der jedes einzelne Schaf umsorgt. Das ist der seelsorgerliche Typ, der darauf Acht hat, dass jeder in der Beziehung zu Jesus und zueinander gut zurechtkommt. Und das ist natürlich mit enthalten beim Begriff Hirte. Keine Frage. Hoffentlich kümmern sich die Leiter der Gemeinde in diesem Sinn um die Herde und um die einzelnen Schafe, dass der einzelne Mensch in der Gemeinde wirklich im Blick ist. Aber in der Bibel ist die Jobbeschreibung des Hirten viel breiter, viel weiter verstanden, viel umfassender. Es hat auch strategische Planung im Blick. Ja, der Begriff Hirte hat strategische Planung im Blick. Psalm 23, da ist davon die Rede, dass der Hirte dafür sorgt, dass die Herde auf guten Weideplätzen unterwegs sein kann. Da ist davon die Rede, dass der Hirte sich kümmern muss, wo gibt es frisches Wasser und wie kommen wir von der einen Stelle zur anderen. Das hat mit Strategie zu tun. Es ist im Blick, dass Gefahren abgewehrt werden müssen und dass der Hirte da wirklich sein Leben einsetzt. Also nicht nur so der Softie-Hirte, der so den Schafen übers Köpfle streichelt. Nein, der Hirte stellt sich zwischen seine Herde und der Gefahr. Der Hirte hat sicher auch im Blick, dass diejenigen, die noch nicht in der Herde sind, aber eigentlich dazugehören sollten, dass die auch ihren Platz finden. Und dieses Ganzheitliche taucht im Alten Testament ganz oft auf, wenn die Könige, die damals ja die Hauptverantwortung für ihr Volk hatten, wenn die Könige von Gott als Hirten bezeichnet wurden. Also Gemeindeleitung darf man ruhig so jetzt in der kommenden Zeit so sehen. 5 Hirten sind zu berufen und jede Person wird so einen Schwerpunkt haben von dem, was wir gerade so angeschaut haben. Und das ist eine Bereicherung, das ist eine Ergänzung, eine nötige Ergänzung, wenn da unterschiedliche Dinge zum Schwingen kommen. Noch deutlicher wird es, wenn wir einen anderen Text von Paulus zu dem Thema anschauen. Und diesen Bibeltext lege ich uns auch ans Herz in den nächsten Wochen. Paulus beschreibt in Epheser 4 Folgendes. Und er, da geht es um Jesus, er setzte die einen ein als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Wir sollten nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir aber wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinwachsen. Er, Christus, ist das Haupt. Am Anfang sagt Paulus ganz deutlich, Jesus schenkt seiner Gemeinde Leitungsgaben. Leitungsgaben mit ganz unterschiedlicher Couleur. Vers 11 wird in der neuen Genfer Übersetzung folgendermaßen übersetzt. Er, Jesus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Es sind Leitungsgaben mit unterschiedlicher Couleur angesprochen. In manchen Gemeindeausprägungen wird hier leider dann ein Gesetz aufgestellt. Da ist dann die Rede vom fünffältigen Dienst, weil diese 5 Dienstämter angesprochen sind. Und die Argumentation ist dann oftmals folgendermaßen: Die Gemeinde kann nur gut und gedeihend unterwegs sein, wenn jedes Gabenprofil voll vertreten ist. Oder man könnte auch sagen, wenn diese Schlüsselkompetenzen in der Gemeindeleitung vertreten ist. Ich sehe das nicht so extrem und so einlinig. Eine Gefahr ist übrigens auch dabei, dass oft in letzter Zeit dann die apostolische Begabung so gehypt wurde, dass diese Person, die das angeblich hat, zum Leitkriterium wird für die Gemeindeleitung. Das halte ich schlicht für Quatsch. Aber diese Passage von Paulus gibt uns Hinweise, was hilfreich ist, wenn wir jetzt vor der Frage stehen, wen berufen wir in die Gemeindeleitung? Denn diese Gabenprofile, die sich da zeigen, sind doch ein Stück wertvoll für Gemeinde. Und ich will kurz skizzieren, was hier im Blick ist. Bei den Aposteln, beziehungsweise wenn man es so formuliert, wenn eine Person eine apostolische Leitungsbegabung hat, dann war das in der neutestamentlichen Zeit oft die Person, die den Auftrag hatte, auf einer Missionsroute Gemeinden zu gründen. Da wurden strategische Missionsreisen geplant, Gemeinde aufgebaut, Mitarbeiter berufen und befähigt. Wenn man das auf eine lokale Gemeinde wie unsere runterbricht, könnte man sagen, wenn jemand so eine Leitungsgabe hat, wenn er ein Stück apostolisch tickt, sage ich mal, wenn das vorherrschend bei ihm ist, dann hat er die Gemeinde ein Stück weit immer als Ganzes vor Augen. Er ist dann tatsächlich einer, der strategisch denkt und leitet. Wo soll es hingehen in den nächsten Jahren? Wo sollen wir hin? Wo will Gott uns haben? Und wie können wir diese Schritte gehen? Und ihm ist mit Sicherheit oder ihr auch immer wichtig, dass die Mitarbeiter gefördert werden, die Gaben, die Gott in unsere Gemeinde schenkt, entdeckt und entfaltet werden können. Dann ist davon die Rede, dass es Propheten gibt. Menschen mit einer prophetischen Begabung sind in einer Gemeindesituation hilfreich, dass man von Gott her versteht, wie in einer konkreten Situation was zu bewerten ist, wie wir als Gemeinde handeln sollen. Und er spricht oft auch Dinge an, die andere gerne umschiffen. Ein Mensch mit evangelistischer Begabung hat immer eine große Leidenschaft für die, die noch nicht da sind in der Gemeinde. Und auch als Leiter hat er das im Blick. Er hat ein Herz für die Suchenden und Fragenden. Und er stellt sich immer die Frage, wie können wir als Gemeinde ein Ort sein, wo die anderen noch nicht, die noch nicht da sind, gut bei uns ankommen können. Bei dem Hirten hier nehme ich dieses eher verengte Bild, von dem wir vorhin gesprochen haben. Das ist einer, der sich wirklich kümmert. Das ist ein seelsorgerlich veranlagter Mensch, der den Einzelnen im Blick hat in seinen Nöten, wo einer Ermutigung braucht. Man spricht manchmal von den Kümmerern und Nachgehern. Und auch das ist eine Begabung, die ein Leiter schwerpunktmäßig haben kann. Und das ist wertvoll für Gemeinde. Und dann hat es noch den Leiter mit der Lehrbegabung im Fokus. Er legt Wert auf biblische Grundlagen, auf denen wir dann als Gemeinde solide aufbauen können. Was entsteht in der Gemeinde? Ihm ist es ein Anliegen, dass es gegründet und verankert ist im Wort Gottes. Ich bin fest davon überzeugt, dass es das in Reinform so nicht geben wird. Das ist oft ein Mix. Aber habt es bitte im Blick, wenn ihr euch in den nächsten Wochen überlegt, wen will ich benennen? Wen legt Gott mir aufs Herz? Frag nach diesen Begabungen. Aber nicht zwanghaft mit dem fünffältigen Dienst. Und doch könnte man sagen, wenn ihr euren Zettel vor euch habt, wenn ihr die Gemeindeliste vor euch habt, welche vier könnten in euren Augen, und wenn ihr unsere Gemeindesituation mit reinseht, in den nächsten 4 Jahren ein vielfältiges, gutes Gemeindeleitungsteam bilden? Lasst euch das von Gott aufs Herz legen. Nochmal der Gedanke, Ergänzungen in der Gemeindeleitung sind eine Bereicherung und keine Bedrohung. Man könnte es ja auch schwarz-weiß formulieren. Manche sagen, diejenigen, die apostolisch begabt sind, prophetisch und evangelistisch, diese begabten Leitungspersonen, das sind die Beweger. Und wieder andere, die sagen, die Hirten und Lehrbegabten, das sind die Bewahrer. Und beides hat ja eine wertvolle Seite. Da soll man eins nicht gegenüber dem anderen ausspielen. Es braucht beides, damit Gemeinde gut unterwegs sein kann. Das ist wie beim Autofahren. Es braucht ein Gaspedal und ein Bremspedal, damit man gut unterwegs sein kann. Ich ermutige euch also im zweiten Schritt, das so in den Blick zu nehmen. Und ihr habt ja schon eine Vorauswahl getroffen, dieser erste Schritt. Und jetzt im zweiten Schritt schaut es euch mal von diesen Gedankengängen an. Und eins ist mir an der Stelle nochmal sehr wertvoll geworden. Hier steht, es ist ein Geschenk von Jesus. Die Gemeindeleitung, die uns geschenkt wird, ist ein Geschenk von Jesus her. Und wozu das Ganze? Ich lese uns dazu nochmal Epheser 4, Vers 12 und 13. Sie, also das sind die, die Gott, die Jesus schenkt, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Was ist hier angesprochen? Wozu ist Gemeindeleitung da? Auf jeden Fall nicht, dass Gemeindeleitung alles tut, sondern im Gegenteil, sie bringt, die Gemeindeleitung verhilft allen in der Gemeinde an den Start. Die Gemeindeleitung schafft einen Rahmen, eine Gemeindeausrichtung, die jeden, der in der Gemeinde ist, dazu bringt, befähigt, seinen Platz finden zu können. Und das, was Paulus hier zeichnet, ist eine Gemeinde, wo jeder Einzelne mit seiner Begabung seinen Beitrag leistet, damit Gemeinde als Ganzes wachsen und gedeihen kann. Also Gemeindeleitung, könnte man schlicht sagen, ist dazu da, dass so Gemeinde sich entwickelt. Und jeder an den Start gebracht wird, seine Begabung, seinen Platz einzunehmen. Und das Ganze soll Jesus immer mehr widerspiegeln. Das ist überhaupt erstaunlich bei diesen Texten. Es geht immer wieder dem Paulus darum, dass Jesus eine große Rolle spielt in unserem Gemeindeleben, im Leben des Einzelnen. Und das soll Gemeindeleitung auch fördern. Das soll Gemeindeleitung voranbringen, dass wir in der Beziehung zu Jesus und zueinander wachsen. Und jeder von uns darf in den kommenden Wochen sich diese Frage stellen, wen will ich benennen? Und dahinter bitte ich, immer das zu sehen, dass Gott im Hintergrund die Fäden ziehen wird, dass sein Wille sich durchsetzen wird. Und das schafft Entspannung. Das darf uns getrost machen, aber auch mutig machen, dass wir uns persönlich für 4 Personen entscheiden. Und ich habe es vorhin angedeutet, am Dienstag werde ich noch spezielle Herausforderungen beim Abendmahls- und Gebetsabend skizzieren. Herausforderungen, die in den kommenden 4 Jahren auf unsere Gemeinde warten. Amen.